Anspruch, den ich an mich habe, ist genau der, nämlich solche theoretischen Konzepte, die gut sind und plausibel und einigermaßen logisch und konsistent in praktische Arbeit zu übertragen.
Herzlich willkommen. Sie hören Gut durch die Zeit, den Podcast von Inko Fehmer aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge.
Ja, hallo zu einer neuen Folge von Gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel und werde mich heute wieder mit dem Thema Transaktionsanalyse beschäftigen, indem ich Günther Mohr interviewe, der ein neues Buch veröffentlicht hat, nämlich Einführung in die systemische Transaktionsanalyse von Individuen und Organisationen. Und damit sind wir heute beim Thema Organisationsentwicklung und Coaching, die unsere Hauptgruppen ja auch für unseren Podcast sind, neben der Mediation. Und Günther Mohr ist ein ausgewiesener Experte für Transaktionsanalyse und Organisationsentwicklung und obendrein Mediator und daher ein ganz ausgezeichneter Gesprächspartner für die Frage, was systemische Transaktionsanalyse ist und was sie ausmacht, was sie von der ursprünglichen Transaktionsanalyse unterscheidet und inwieweit systemische Gedanken Eingang und Verwertung gefunden haben im Modellverbund der Transaktionsanalyse. Man hat ja die TA doch eine Zeit lang und auch heute noch so eingeschätzt, dass es ein Verbund von Konzepten sind, deren Vernetztheit, deren Fundament wissenschaftlich nicht Eingang gefunden hat in die Verwertung an Universitäten und in der akademischen Welt. Aber vielleicht ist das in der systemischen Transaktionsanalyse anders. Und der systemische Gedanke hat dort für entscheidende Impulse gesucht.
Geht schon. Funktioniert.
Klasse. Günther, wir haben uns jetzt schon zweimal, jetzt sind wir zum dritten Mal hier im Podcast. Wie kommt das eigentlich? Also ich dachte mir so, als ich jetzt dich anrufen wollte, dachte ich, Mensch, unsere Hörer wissen gar nicht, woher wir uns kennen und was uns jetzt schon zum dritten Mal zusammenführt. Aber das sind in der Tat genau die Themen, ne, die wir auch heute ansprechen wollen. Transaktionsanalyse und Mediation. Und kannst du dich noch erinnern, als wir das erste Mal uns begegnet sind?
Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Da hast du etwas in einer Lehrendenkonferenz moderiert. Ich weiß es nicht, mit einem Aikido-Trainer oder so, den du interviewt hast. Und da ist mir schon klar geworden, dass du dich für Weiterentwicklung, für Ergänzung und sowas bei der Transaktionsanalyse auch interessierst. Und das hat mich sehr angesprochen, diese Seite. Nicht da irgendwo im Konservativen oder im Alten zu verbleiben, sondern da was Lebendiges und sich Entwickelndes draus zu machen.
Stimmt, ich kann mich erinnern, das war mit Philipp Urban, haben wir sozusagen uns dem traditionellen Aikido da genähert. Aber das war nicht das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Meiner Erinnerung nach war das der Forschungsgruppe TA in Frankfurt am Main in diesem Spenerhaus. Und du hast damals mich vom Deutschen ins Englische übersetzt, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das Ganze in Englisch ausdrücken sollte.
Ja, das kann auch sein. Das ist aber, glaube ich, zeitlich nicht so sehr unterschiedlich gewesen dann. Das stimmt. Da erinnere ich mich auch dran.
Na, das war schon ein paar Jährchen vorher. Und ich musste deshalb daran denken, weil ja dein Buch, dein neues, über das wir auch reden wollen heute, systemische Transaktionsanalyse, damit zusammenhängt, nämlich Transaktionsanalyse zu beforschen beziehungsweise die Konzepte in die neue Zeit zu bringen, die vielleicht doch, wenn sie so aus der Mitte des letzten Jahrhunderts stammen, an der einen oder anderen Stelle, ja, sag ich mal, zumindest bewährt, wenn nicht gar zuweilen auch mal veraltet sein können.
Ja, ich denke, das Risiko dabei ist, wenn so ein Ideensystem sich entwickelt hat, wie Transaktionsanalyse, war damals sehr, sehr modern, ist gleichzeitig sehr, sehr integrativ und wird dann auch genutzt in vielen Bereichen, zum Beispiel im therapeutischen Bereich. Dann wird so ein Ideensystem sehr schnell in so bestimmte Rahmenbedingungen und verfestigt, wird auch dann in gewisser Weise festgeschrieben. Und diese wissenschaftliche Frage ist ja dann auch, wie wiederholbar ist etwas und so weiter und so fort. Und dann verliert aber ein Ideensystem in den Sozialwissenschaften, wozu Transaktionsanalyse im weitesten Sinne ja gehört, auch die notwendige Anpassungsfähigkeit an gesellschaftliche Veränderungen. Und das finde ich das Allerzentralste. Also es geht ja nicht darum, irgendwie ein festes Gedankengebäude, was jetzt so religionsartig ein für alle Mal weiter gilt, sondern ein Ideensystem in den Sozialwissenschaften ist ja etwas, was sich weiterentwickelt und was sich immer wieder an neuen gesellschaftlichen Herausforderungen oder an Themenveränderungen auch bewähren muss.
Genau, genau. Und dieser Punkt, diese Entwicklung der TA in den 50er, 60er Jahren, wenn man ganz ne, so zu den Wurzeln kehrt, war ja weit vorher, bevor dann sozusagen die systemische oder systemtheoretische Wende eingeläutet wurde, die ja doch eher in den 80ern zu verorten ist, dann mit dem Kulminationspunkt von Niklas Luhmann, den du ja auch in deinem Buch mit zugrunde legst und sagst, das sind so die Einflüsse für die systemische TA. Und da heute alles ja systemisch sein muss, sowohl Coaching als auch Beratung und jetzt die TA auch, was hat es damit auf sich? Also was macht den Unterschied aus, wenn man dieses Wörtchen systemisch davor nimmt? Was ändert sich dadurch?
Naja, es ändert sich eine ganze Menge, was ich eben auch schon mal gesagt habe. Dieses Systemische hat eine sehr starke Offenheit. Ich will mal systemisch an so drei Eckpfeilern so beschreiben. Systemisch meint immer eine Einbettung in eine Vernetzung. Das heißt, wenn ich mit einer einzelnen Person arbeite, beispielsweise in Beratung oder im Coaching, und so ist die Einzelperson mit ihrer Persönlichkeit sehr interessant, wenn die vor einem sitzt. Aber es ist immer zentral, in welchem Netz die eingebunden ist, in welchem Kontext die steht, ja, Vernetztheit. Der zweite Aspekt ist, dass diese Person, das wissen wir aus der systemischen Arbeit, ihre eigene Wirklichkeit konstruiert. Also es gibt keine Wirklichkeit an sich, sondern ich muss, wenn ich mit einem Menschen arbeite, sehr genau studieren, wie dessen Wirklichkeitskonstruktion ist und wie der sich das Leben so zurechtgelegt hat. Und ein dritter Aspekt ist noch diese zweite Variable, hängt sehr davon ab, dass lebende Systeme, das haben wir aus dem Systemischen gelernt, so eine Art Selbsterhalt haben. Autopoiesis nennt sich das, also aus einem griechischen Wort, was bedeutet, dass da quasi so eine innere Struktur sich in jedem System bildet. Auch, dass wir unsere Denksysteme, also unsere Wirklichkeitskonstruktion dafür benutzen, ob das jetzt die Einzelperson ist oder auch eine ganze Firma, um ihren Selbsterhalt zu gewährleisten. Und solche Dinge sind in einer ursprünglichen, alten, humanistisch-psychologischen Individualperspektive nicht enthalten gewesen. Die mussten dazukommen, um überhaupt, sagen wir mal, die gesellschaftliche Wirklichkeit abzubilden.
Wenn ich mal das kontrastiere, ne, den humanistische Psychologie, ein Teil davon ist die Transaktionsanalyse, und jetzt humanistisch nicht so wertebezogen verstehe, sondern wirklich der Mensch gehört in den Mittelpunkt und ist Ausgangspunkt und Endpunkt aller Ideen, was der Kern von Humanismus ausmacht. Und damit sozusagen der einzelne Mensch in die Betrachtung gezogen wird. Und wenn ich jetzt, naja, das Familiensystem nehme, dann nehme ich halt mehrere Menschen, oder eine Organisation verstehe ich als eine, ne, Zusammenarbeit von mehreren Menschen, dann habe ich ja immer noch nicht den Sprung geschaffen, den die Systemtheorie mit Niklas Luhmann gemacht hat, dass sie den Menschen aus der theoretischen Konzeption sozusagen herausgenommen hat und da etwas anderes hingesetzt hat, nämlich Kommunikation im sozialen Systemen und sozusagen nicht vom Menschen ausgehend gedacht hat. Und das scheint mir immer wieder so eine Differenz zu sein, die nicht gemacht wird, wenn man systemische Beschreibungen vornimmt, sondern denkt, okay, da muss man halt jetzt ein System von Menschen bauen. Wie ist das bei dir, wenn du systemische Transaktionsanalyse konzipierst und jetzt auch formuliert hast? Ist das ein Punkt, der ausgeführt wird, dieser Unterschied, ich nenne jetzt mal systemisch und systemtheoretisch im Sinne von Luhmann?
Ja, wenn du in dem neuen Buch gibt's ja einen Teil über das über die individuelle Perspektive, systemische Perspektive und die organisationale systemische Perspektive. Ich will es mal jetzt an der organisationalen Perspektive sehr deutlich machen. Dort findest du nichts mehr über die Einzelpersönlichkeit in diesem Sinne, sondern eine Organisation ist dort beschrieben in 10 Dynamiken, die alle aber jetzt an Luhmann auch anknüpfen, beispielsweise Phänomene wie die Kommunikation, die Rollen etc. in den Vordergrund stellen. Ne? Also die Organisation existiert dadurch, dass Kommunikation vorhanden ist und dadurch, dass Kommunikation zwischen bestimmten Rollen vorhanden ist, wo die Menschen, die jetzt im Einzelnen da drin sind, in den Rollen von der Organisationsseite her im Prinzip auswechselbar sind.
Ah, das heißt, in der Beschreibung von den, es sind 10 Systemdynamiken, gelingt es dir sozusagen, die Konzeption anhand von Kommunikation vorzunehmen und damit dich in Anführungsstrichen an Niklas Luhmann anzuschließen und die Form der systemischen Transaktionsanalyse zu kreieren, die beide Welten miteinander verbindet, sowohl die systemtheoretische Grundlage als auch die Modelle der Transaktionsanalyse dann verwertbar werden.
Ja, ich habe ja versucht, mit den 10 Dimensionen oder 10 Dynamiken genau das hinzukriegen, so ein pragmatisches Instrument zu beschreiben, wie jemand, der mit einer Organisation arbeitet, mit ihr konfrontiert ist, vielleicht auch ein Investor in einer Organisation, wie der eine Organisation, ein Unternehmen gut erfassen kann, ohne dass auf die einzelnen Personen jetzt so sehr geschaut wird, sondern wie die Organisation insgesamt aufgebaut ist, womit die sich aufmerksamkeitsmäßig beschäftigt, wie sind die Kommunikationsvorgänge, was für Problemlöseverfahren hat die Organisation. Transaktionsanalyse kann man dann wieder nützen, um einzelne dieser großen Dimensionen in Mikroeinheiten zu beschreiben. Ich will mal ein Beispiel geben, zum Beispiel die, wie welche in der Transaktionsanalyse gibt es für schwierige soziale oder Kommunikationssituationen, zum Beispiel das Spielekonzept. Und das kann man natürlich wieder hervorragend nutzen, wenn man einer Organisation begegnet. Welche Spiele kommen in dieser Organisation vor? Aber man ist dann auf einer anderen Ebene, nicht zu gucken, welcher einzelne Mensch spielt welche Spiele, sondern welche Spiele sind typisch für diese Organisation.
Das schließt ein wenig an die Konzeptionalisierung von Christoph Lemke, wenn ich das richtig in der Namen in Erinnerung habe, die auch das Spielekonzept so aufgebaut hat, dass immer mehrere Menschen miteinander ihre ganz individuellen Spiele spielen und niemals einer alleine. Und das verhindert schon sozusagen eine individuelle Schuldzuschreibung, ne, wer jetzt an dem Spiel schuld ist.
Ja, Schuld ist so ein typisches individualpsychologisches Konzept. Ne, ist man eine Organisation oder eine Abteilung oder so oder ein ganzer Bereich in der Organisation, da arbeitet man in der Praxis auch oft mit Schuld, aber es ist eigentlich nicht zuträglich. Da braucht man andere Konzepte. Da kann auch Persönlichkeitskonzepte helfen. Denn es gibt ja in der Transaktionsanalyse gab es ja auch Versuche, die Konzepte der Einzelpersönlichkeit, das heißt Eltern-Ich, Kind-Ich und so weiter, auf Organisationen zu übertragen und damit den Charakter von Organisationen zu beschreiben. Das halte ich nicht für sinnvoll, weil das eine Organisation ist, da hast du ja richtig hingewiesen eben, wenn man Luhmann weiterdenkt, kann man nicht über ein Persönlichkeitskonzept beschreiben.
Ja. Ja, also ich meine, das war immer etwas, ich komme ja sozusagen, ne, persönlich aus der Juristerei und damit und in meinem Falle auch aus der Verwaltungsrechtswissenschaft und hatte natürlich in Anführungsstrichen da aber wirklich meine Schwierigkeiten im Rahmen der Transaktionsanalyse Niklas Luhmann zu erkennen. Und kann mich an Diskussionen und an auch an einem Kongressbeitrag erinnern, so mit der Frage, ob die TA nicht schon immer systemisch war, weil sie ja Ausgangspunkt der TA waren ja gruppentherapeutische Sitzungen. Und die Gruppenkonzepte von Eric Byrne, die auch heute noch virulent und sehr viel rezipiert werden, immer noch sozusagen, ne, den Ausgangspunkt bilden. Und da hätte die TA schon immer die Gruppe im Blick gehabt und damit das System von Menschen. Und das passte für mich nie zur Idee von Systemtheorie, wie sie Niklas Luhmann ausformuliert hat.
Ich meine, der Byrne, der hatte ja Kontakt zu Norbert Wiener zum Beispiel, der die Kybernetik mitentwickelt hat, und er hatte schon ein paar Anflüge dann von systemischer Einzelkonzepten, aber ich denke, diese Übertragung, die durch Luhmann passiert, das von der Einzelperson wirklich zu lösen, das ist für viele Transaktionsanalytiker klassischer Denke, ist das fremd. Ne? Also insofern so zu denken, ja.
Also das hat ja wirklich, das war ja tatsächlich eine theoretische Revolution, die in die Praxis und in die Praxisberatung gar nicht so deutlich übernommen wurde. Da ist ja auch viel kritisiert worden daran und eine gewisse Kälte und analytische Distanz, die in der praktischen Beratung abträglich seien. Also da war Luhmann ja nicht wirklich ein Einflüsterer für die Praxis, sondern so wie er auch sagte, Theorie wird gemacht für Theoretiker und nicht für die Praxis.
Naja, ich denke, dass das schon, also ich, so ein Markenzeichen von mir, wenn ich das mal so sagen darf, oder ein Anspruch, den ich an mich habe, ist genau der, nämlich solche theoretischen Konzepte, die gut sind und plausibel und einigermaßen logisch und konsistent in praktische Arbeit zu übertragen. Also da bin ich schon bei, eine gute Theorie ist die beste Praxis. Ich glaube, das wurde unter anderem von Kurt Lewin mal gesagt, aber ich glaube, das wird auch unterschiedlichen Leuten zugeschrieben, ist aber jetzt egal, dass ich da mit dem Konzept der systemischen Transaktionsanalyse und der systemischen Organisationsanalyse tatsächlich praktische Konzepte anbiete, die Menschen in ihrer täglichen Arbeit als Berater und als Coach einsetzen können.
Und gleichwohl, wenn ich mich mal so nähern darf, ist es nicht allgemeingut, Niklas Luhmann als die Wurzel und den alleinigen Begründer des systemischen Gedankens in der Beratungsszene zu nutzen, sondern Mailänder Schule in der Familientherapie wird immer mit genannt. Es gibt noch zwei, drei andere, weil ich da jetzt nicht der Experte bin, aber schon immer den Eindruck hatte, okay, da wird System und systemische Herangehen eher so verstanden, dass es dort um die Mehrheit von Menschen geht und damit nicht so radikal systemtheoretisch herangegangen wird, wie das Niklas Luhmann gemacht hat. Trügt der Eindruck, oder ist das tatsächlich, stellt sich es nochmal anders dar? Da bist du als Psychologe und auch mit deiner Erfahrung näher dran.
Naja, ich meine, ich bin ja Psychologe und Volkswirt oder umgekehrt, Volkswirt und Psychologe. Als Volkswirt hat man sowieso schon mal oft eine Makroperspektive auf Dinge oder gesellschaftliche Vorgänge, wirtschaftliche Vorgänge. Das ist sicherlich auch eine Wurzel des Ganzen. Aber ich meine, mein systemischer Ansatz, der wird schon von unterschiedlichen Quellen. Da ist Luhmann nur eine gespeist. Die Mailänder Schule, Salvini Palazzoli oder sowas, die du genannt hast, ist für mich ungeheuer wichtig, weil die nämlich diese ganze Geschichte mit den zirkulären Prozessen oder zirkulären Fragen entwickelt haben. Und das wurde dann ja auch von der deutschen Heidelberger Schule dann entsprechend ausgeweitet und ausformuliert mit so Spezialansätzen dann heutzutage von Gunter Schmidt mit dem Hypnosystemischen. Also da ist ja eine recht interessante Entwicklung, die zu meinen Ansätzen gut passt. Also dass ich das auch gerne miteinander verbinde. Und ich möchte auch nochmal die Palo Alto Schule erwähnen an der Stelle. So Bateson, Watzlawick und so weiter, die Leute, die haben natürlich auch eine ganze Menge entwickelt, um dieses Stichwort Kommunikation, also nicht die Einzelperson, sondern die Qualität des Kommunikationsprozesses, also des Zwischenmenschen, was zwischen Menschen passiert, das kann man jetzt auf zwei Menschen sehen, aber auch auf mehr oder auf eine ganze Organisation in den Vordergrund zu stellen. Also das mein Arbeiten stammt da schon aus verschiedenen Wurzeln.
Na, ich mag jetzt zum Abschluss nochmal ein Konzept der TA ansprechen, mit dem Transaktionsanalyse nun wirklich auch in die breite Fläche der Beratung und Gesundheitsszene, will ich es mal nennen, gedrungen ist und das oftmals gar nicht mehr als originäres TA-Konzept wahrgenommen wird, nämlich das Antreiberkonzept, das in jeder Burnout-Präventionsveranstaltung und weit darüber hinaus auch über die TA-Szene Bekanntheit erlangt hat. Und du hast in deinem Buch da dieses Konzept nochmal ganz eigen aufgefächert und hast auch mehr als die klassischen 5 Antreiberdynamiken formuliert. Magst du das nochmal erläutern
für unsere Hörer? Ich habe mich schon mal gefragt, diese klassischen Antreiber haben ja immer noch so viel mit dieser Befreiungspsychologie zu tun, wie ich bin von meinen Eltern beeinflusst worden und wie muss ich mich dann später davon befreien, beispielsweise nicht mehr perfekt sein zu müssen oder nicht anderen mich anpassen zu müssen und so weiter und so fort. Ich denke, wenn man sich heute die Welt anguckt, wie Menschen oder vielleicht auch die nachkommenden Generationen, unter welchen Antreibern die stehen, da sehe ich dann noch ganz andere Aspekte. Ich habe mal 3 Stück jetzt mal so benannt. Im Buch sind noch einige mehrere. Also was ich einen interessanten Antreiber finde heutzutage, ist zum Beispiel dieser Antreiber sei auffallend. Also das, egal wie, ich muss irgendwo mich selber produzieren, auffällig machen, mich darstellen, ob im Internet oder in einer Castingshow oder so irgendwas, auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere, ganz egal. Hauptsache, ich falle in irgendeiner Weise auf und stelle mich selber dar. Ein zweiter Antreiber, den ich so finde, der sich auch durch diese gesellschaftlichen Veränderungen mit der Beschleunigung und sowas ergeben hat, ist dieser sei aktiv Antreiber, der ja jetzt in der Corona-Zeit ganz besonders eingeschränkt worden ist, dass Leute in ihrer Arbeit ganz schnell und alles machen müssen, dann haben sie einen Freizeitbereich, da werden auch ganz schnell Dinge abgewickelt. Ich muss immer aktiv sein, muss immer auch was machen oder sowas. Sobald ich Urlaub habe, dann muss ich etwas machen, was ich dann nachher auch auffällig erzählen kann, wo ich jetzt genau gewesen bin und so weiter und so fort. Und dieses sei aktiv ist ein zentrales Moment, was in den klassischen Antreibern so nicht vorkam. Und dann habe ich noch einen speziellen deutschen Antreiber, den ich da benenne. Das ist der Antreiber bleib unzufrieden. Das heißt, selbst wenn es den Leuten super gut geht und wenn man Wohlstand hat und alle möglichen Optionen im Leben und frei gestalten kann und so weiter, wird weiterhin ein in irgendeiner Weise unzufriedenes Gefühl und eine Haltung, es ist nicht genug und es muss eigentlich mehr sein oder ich habe noch was zu kriegen oder sonst was weitergetragen. Und ich finde, solche Themen haben schon so einen Antreibercharakter, das heißt, sie sind so ein bisschen in Menschen auf persönlicher Ebene tiefer verwurzelt und auch in ganzen Gruppen, merkt man ja heute bei so Demonstrationen dann auch, und werden dann auch ausagiert und sich gegenseitig auch verstärkt. Und das ist so ein Beispiel dafür, für das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Transaktionsanalyse immer mal wieder gucken muss, wie sind denn gesellschaftliche Veränderungen, sind diese neuen Generationen, die heranwachsen, haben die vielleicht ganz andere Themen, die müssen sich nicht mehr mit den furchtbar einschränkenden Eltern rumschlagen, vielleicht das Gegenteil, und was zeichnet die aus?
Mhm. Ja, ich muss schmunzeln und ich habe durchaus auch dich vor mir gesehen, als du die 3 Antreiber und auch speziell jetzt den du als typisch deutschen Antreiber formuliert hast, genannt hast. Ich kannte den noch nicht und hatte aber gut, also Assoziation dazu, die ich hier kurz als Feedback geben will. Das mit dem Auffallen, das kann ich, das ist stimmt. Also das ist so offensichtlich, dass man es fast schon übersehen kann, aber das ist tatsächlich ein Antrieb in der digitalen Welt. Und es erinnerte mich an die Diagnose von Andreas Reckwitz in seinem Buch Die Singularitäten und auch jetzt im neuen Verlorene oder das Ende der Illusionen, der das als Authentizitätsdogma benannt hat und als Sichtbarkeitspflicht, also immer in der Sichtbarkeit zu sein und immer, ne, auch aktiv zu sein im Sinne von alles, was du tust, zu digitalisieren.
Ja.
Ich hatte letztens einen Workshop, da wurde immer wieder das alte Mantra des Tu Gutes und sprich darüber genannt wurde, weil das einfach nicht dazugehörte, sich nicht in den Vordergrund zu rücken und nicht sich selbst zu loben. Und die Ansprache früher oder die Therapieform war ja früher Tu Gutes und sprich darüber. Und heute ist es eigentlich eher Tu Gutes und digitalisiere es, mach ein Foto, mach ein Video, schreibe in sozialen Medien darüber etc. Und das hat tatsächlich was Antreibendes. Ne? Das ist beschreiben viele sowohl Entrepreneure als auch Influencer, dass das richtig Arbeit ist und keineswegs nur so leichtgängig, wie es eben ausschaut. Aber bei dem Bleibe unzufrieden musste ich tatsächlich an die Szene von Startups und Entrepreneure denken, die das durchaus als Leitspruch für sich haben. Die formulieren es zwar ein bisschen anders, so, ne, stay hungry, aber es ist immer eine Form von Unzufriedenheit, die sie weiter antreibt. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, woher ich das jetzt im Kopf habe, aber die Formulierung war so, der Erfolg ist der erste Schritt zum Misserfolg oder so. Ne? Dass die also gar nicht zum Genießen und zum Ruhen kommen, zum Kraftschöpfen, sondern wenn es gut läuft, wird höchste Zeit, sich was Neues auszudenken oder was neu zu machen, weil das schon morgen wieder veraltet sein wird.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Zug dieser Digitalisierung, der schon auf unterschiedlichsten Ebenen beobachtet wurde. Und du hast es jetzt in die Form von Antreibung gebracht. Das finde ich deshalb auch bemerkenswert, weil ich den Eindruck habe, dass hier das familiäre Konstrukt, also das Antreiber, sozusagen die Lösungsideen der elterlichen Bezugsperson sind, völlig aufgelöst wird. Ja, sondern das sind wirklich gesellschaftliche Antreiber, die in den sozialen Medien kreiert werden und die zwischen den Posts deutlich werden. Oh, ich muss wieder was posten, sonst wäre ich nicht, sonst bleibe ich nicht sichtbar.
Ja, ich glaube, dass früher die Eltern auch nur ein Sprachrohr waren für gesellschaftliche Trends. Ne? Der streng dich an Antreiber in Deutschland, also so ein nach dem Krieg, verlorener Krieg, große Schuld auf sich geladen und sowas, dann wird nach dem Krieg wird reingeklotzt und der Deutsche strengt sich an, der baut sein Haus und Häusle baue und nicht nach dem Mädle schaue und so weiter. Das hat ja auch dann die Sprache der Eltern, die dann weitergeben, sind ja auch die gesellschaftlichen Trends. Ne, das muss aber nicht sein. Ich glaube, dass auch andere, dass junge Leute heute auch durch ihren Medienkonsum oder sowas und den frühen Medienkonsum, man sieht ja manchmal, wenn man durch eine Stadt geht, schon irgendwie Kinder, die schon mit dem Handy im Kinderwagen rumspielen, ne, so Dreijährige oder so fängt das schon an. Das ist natürlich was völlig anderes, als wie frühere Generationen sozialisiert worden sind. Mhm.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe so den Eindruck, jetzt bewegen wir uns, jetzt können wir sozusagen wieder von Neuem anfangen, weil wir jetzt wieder diese Kurve praktisch vor uns haben, dass wir das Antreiberkonzept nutzen können für, so wie es früher auch der Fall war, ne, für gesellschaftliche Diagnosen und da auch fruchtbare Resultate draus kommen. Aber für den Moment heute soll es genügen. Ich fand es hochinteressant, die Ansätze für dein neues Buch mit dir besprechen zu können. Ich freue mich auf die Lektüre. Ist es schon publiziert? Ich glaube ja. Wenn ich deinen Post vor einigen Wochen richtig verstanden habe, ist es schon draußen.
Ist schon erschienen, ja. Beim Auer Verlag in Heidelberg in dieser Kompaktreihe, das war sicherlich die Herausforderung, da auch für Menschen was zu schreiben, die jetzt, sagen wir mal, jetzt keinen dicken Wälzer lesen wollen. Bei der Kompaktreihe, da darf man 112 Seiten schreiben und die sollen sowohl gut verständlich als auch praxisbezogen sein. Und diese Herausforderung, sich zu stellen, ist eine größere, als wenn man einen dicken Wälzer schreibt. Ja. Und ich glaube, es ist einigermaßen gelungen.
Es ist viel einfacher, ein dickes Buch zu schreiben, als ein schmales, kompaktes Bändchen. Also das vermute ich auch. Ich habe bisher nur dicke Bücher geschrieben, weil mir noch niemand abverlangt hat, mich da zu kürzen, aber das wäre mir schwer gefallen. Umso umso erfreuter bin ich, wenn ich es mir in den nächsten Tagen anschaue und zu Gemüte führe. Ich bedanke mich, Günther, für dieses Gespräch.
Gerne. Ja, ebenfalls. Vielen Dank für dir deine Fragen und die Stimulation, da was zu sagen und sagen zu können. Das ist dann auch immer so eine Dialogfrage, die man braucht. Also mir geht es jedenfalls so, ich brauche auch immer Fragen, um mich überhaupt äußern zu können in gewisser Weise.
Ja, und wir werden es wieder tun. Ich habe das immer noch im Blick, was wir schon auch lange verabredet haben zum Thema Wirtschaften, Kapitalismus, Entwicklungen des Kapitalismus, gerade jetzt in dieser neuen Zeit. Er hat ja keinen guten Leumund, der Kapitalismus, wenn ich mal der so in Anführungsstrichen vorsetzen darf.
Das stimmt, es gibt jetzt aber wieder ganz neue Begrifflichkeiten, die es vor einiger Zeit noch gar nicht gab. Zum Beispiel den Begriff des Zombie-Unternehmens, der wird seit einiger Zeit gebraucht. Der ist noch relativ neu. Und der anhand solcher Begriffe zeigt sich auch, wie die aktuelle Zeit mit dem Kapitalismus umgeht.
Ja, also da werden wir uns unterhalten, weil ich glaube, da haben wir auch mit unserer unterschiedlichen Erfahrung von Generationen. Ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, dass wir unterschiedlicher Generationen sind, als auch unterschiedlichen Herkünften, ja, unterschiedlich geografischer Herkunft. Du bist in Frankfurt, Raum Frankfurt ansässig und ursprünglich aber Moselianer und ich, ja, komme aus Sachsen, Leipzig und bemühe mich nicht, an der Stimme erkennen zu lassen, dass ich aus dem Erzgebirge komme. Mhm. Aber da werden wir zu dem Thema sicherlich das eine oder andere nochmal aufgreifen. Und da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank, Günther Mohr.
Ja, ebenso, Sascha Weigel. Vielen Dank.
Tschüss, gerne.
Halt dich, mach's gut. Tschüss. Mhm.
Das war mein Gespräch mit Günther Mohr zur systemischen Transaktionsanalyse. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Episode mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast und drücken den Button Abonnieren. Und vergessen auch nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass wir hier bei Incofema im Podcast gut durch die Zeit zu Mediation, Konfliktcoaching, Organisationsberatung und vieles mehr dazu sprechen. Ich bedanke mich für den Moment, dass Sie dabei waren und verbleibe mit besten Wünschen. Kommt gut durch die Zeit. Auf Wiedersehen.